Ich werde immer sehr häufig gefragt, welche Blutwerte man messen lassen sollte. Allein im letzten Jahr habe ich mir 14 Mal Blut abnehmen lassen. Der erste Ansprechpartner ist der Arzt. Oft ist der aber nicht genau die richtige Adresse. Ärzte sind professionelle Pharmazieverkäufer. Wenn du also zu deinem Arzt gehst und bestimmte Werte messen lassen möchtest, dann kann es sehr gut sein, dass du erstmal auf Gegenwehr stößt. Was jeder messen lassen sollte. Durch diese Werte gehen wir jetzt durch. Der tiefe Blick ins Blut macht sehr viel Sinn, um möglichst früh mögliche Defizite zu erkennen, die dann auszugleichen, bevor daraus eventuell irgendwelche schweren Krankheiten entstehen. Deshalb nehme ich dich heute mit auf eine Reise durch das Blutbild. Ich selber mache das Ganze schon seit über 20 Jahren. Allein im letzten Jahr habe ich mir 14 Mal Blut abnehmen lassen, weil ich jeden Monat eine Challenge gemacht habe und dadurch eben immer die Vorher-Nachher-Werte, sprich die Auswirkungen meiner Challenge auf mein Blutbild wissen wollte. Ich werde deshalb auch immer sehr häufig gefragt, welche Blutwerte man messen lassen sollte. Und genau darum geht es jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Zunächst stellt sich die Frage, wo man sich überhaupt Blut abnehmen lassen sollte. Klar, der erste Ansprechpartner ist der Arzt. Oft ist der aber nicht unbedingt genau die richtige Adresse, weil es viele Ärzte gibt, die sich mit dem tieferen Auslesen eines Blutbildes gar nicht auskennen können. Und da nehme ich gleich die Ärzte in Schutz. Ärzte sind professionelle Pharmazieverkäufer und auch das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, weil die meisten Menschen, die wollen ja, wenn sie eine Krankheit haben, eine Pille haben, um ihren meist oder oft schlechten Lebensstil genauso weiterleben. Deshalb ist der Arzt darauf fokussiert. Er erkennt mit dem kleinen und auch dem sogenannten großen Blutbild radikale Veränderungen im Blut, die durchaus sehr kritisch sein können, mehr aber auch nicht. Immer mehr Ärzte beschäftigen sich aber auch mit der Auswertung des Blutbildes und können eben dann möglicherweise für dich der richtige Ansprechpartner sein. Ansonsten sind Heilpraktiker ganz häufig, weil die eher auch dann präventiv unterwegs sind, deutlich besser ausgebildet auf das Auslesen von Blutbildern. Wenn du also zu deinem Arzt gehst und bestimmte Werte messen lassen möchtest, dann kann es sehr gut sein, dass du erstmal auf Gegenwehr stößt. Erstens, weil der Arzt schlichtweg nicht das Budget dafür hat, eben dann Werte extra zu messen, sodass es die gesetzliche Krankenkasse bezahlt. Da könnte schon mal vorneweg helfen, dass du sagst, du bezahlst diese Werte aus eigener Tasche. Dazu müsstest du in dem Fall aber auch bereit sein. Hier gleich vorneweg, die meisten oder zumindest mir bekannten privaten Krankenkassen zahlen sehr häufig auch teilweise das komplette Blutbild. Auch da sieht man wieder einen klassischen Unterschied zwischen gesetzlich und privat Versicherten. Der Arzt könnte aber auch deshalb dagegen sein, weil er sich noch nie mit speziellen Blutwerten auseinandergesetzt hat und möglicherweise auch falsch informiert ist und deshalb erstmal rigoros ablehnt. Sei bitte auf diese Konfrontation ausgerichtet oder eben gebrieft. Und der Gang zum Heilpraktiker wäre allein schon deshalb wertvoller, weil die allermeisten, die werden es befürworten, wenn du tatsächlich diesen tiefen Blick ins Blut machen möchtest. Zunächst einmal der Unterschied zwischen einem sogenannten kleinen und großen Blutbild. Das ist nämlich tatsächlich sehr verwirrend. Das kleine Blutbild sind nur ganz wenige Werte. Das kostet auch fast nichts. Da muss der Arzt von seinem Budget nur sehr wenig aufwenden, was ihm quartalsweise zur Verfügung steht. Es ist ein sehr grober Überblick auf größere systematische oder systemische Probleme innerhalb des Körpers. Und das große Blutbild ist leider, wie ich finde, völlig fälschlicherweise als groß bezeichnet, weil es nur das kleine Blutbild ist und darüber hinaus ein bisschen mehr differenziert in Bezug auf die sogenannten weißen Blutkörperchen. Da werden eben dann Untergruppierungen getestet. Und das gibt natürlich einen etwas feineren Einblick, aber Achtung, in schon grobe Probleme, wenn eben sich diese Werte außerhalb der Norm befindet. Deswegen ist es sinnvoll, einen genaueren Blick je nach Zielsetzung und auch viel tiefer ins Blut hinein zu wagen. Insbesondere dann, wenn man mit gesundheitlichen Herausforderungen jeglicher Art zu tun hat. Denn häufig ist es so, dass der Körper, dass ihm dann bestimmte Mineralstoffe, Vitamine oder auch Spurenelemente, Aminosäuren, vielleicht auch hochungesättige Fette fehlen, damit er eben sein System nicht mehr richtig bedienen kann. Daraus entstehen eben dann solche Probleme. Und es kann gut sein, wenn man an einem kleinen Schräubchen dreht, dass sich dann in der Kette danach unglaublich viel positiv verändert. Oder ganz einfach, meine sehr gerne verwendete Metapher, die Gesundheit ist wieder eine Art filigranes Schweizer Uhrwerk, wo die Zahnrädchen ganz filigran ineinander greifen. Und wenn irgendwo an nur einem Zahnrädchen ein Zacken und vielleicht direkt der daneben auch noch weggebrochen ist, also sprich ein Mineral beispielsweise sehr dezimiert ist, dann kann es sein, dass die Uhr aus dem Takt läuft. Und genau hier reinzugucken, das wollen wir heute einmal tun. Achtung, das, was jetzt kommt, ist leider sehr komplex. Und wer eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch hat und sich normalerweise durch TikTok-Videos scrollt, der wird ja ganz schnell den Faden verlieren. Leider geht es nicht anders. Ich werde versuchen, trotzdem so oberflächlich zu bleiben, dass man es noch gut verstehen kann, aber die notwendige Tiefe mitzugeben mit der Erklärung, warum man bestimmte Blutwerte messen lassen soll. Ganz wichtig ist auch, dass man nicht nur Blutwerte messen lassen sollte, sondern dass man auch danach die Blutwerte letztendlich mit einem Profi an der Seite am allerbesten auswerten kann. Denn nur die Betrachtung des Referenzbereiches reicht leider in ganz vielen Fällen überhaupt nicht aus. Ich versuche hier, zumindest bei den meisten Werten, eine grobe Orientierung zu geben. Und das wird ein Arbeitsvideo, das gleich vorneweg. Deswegen nimm dir die Zeit, wenn dir die Gesundheit wichtig ist und du vorhast, eben tatsächlich mal tiefer reinzuschauen. Wo ich jetzt gerade eben den Referenzbereich angesprochen habe. Leider ist der Referenzbereich, der bei den Blutwerten, also dieser Von-Bis-Wert und dann, wo du dich entsprechend innerhalb oder vielleicht auch außerhalb bewegst, das ist eben nur ein Referenzwert und Achtung, wichtig, es ist kein Optimalwert. Denn diese Referenzwerte werden aus großen Bevölkerungsstudien ermittelt. Und da gibt es natürlich immer Menschen, die haben einen bestimmten Wert von und andere bis. Und dann nimmt man diese Bandbreite und zwar, man nimmt die 100% Menschen, dann misst man eben die untere und obere Kante, dann werden links und rechts dann jeweils die 2,5% Ausreißer abgeschnitten und der Referenzwert ergibt sich dann sozusagen aus den 95%, die übrig bleiben. Es ist aber so, wenn man die normale Bevölkerung durchmisst, dann gehe ich mal fest davon aus, dass bei einigen Werten das sehr belastbar ist. Ich mache nur ein Beispiel, Calcium, da sollte man sich möglichst in der Mitte bewegen und keine großen Ausschläge nach oben und unten haben. Aber es gibt viele andere Werte, wo die Menschen in der Regel drastisch unterversorgt sind, wie zum Beispiel Omega-3-Index oder Vitamin D oder auch Selen und Zink. Und wenn diese Menschen dann gemessen werden und für diesen Referenzbereich dann mit einbezogen werden, dann hat man eben häufig auch einen niedrigen Referenzbereich, aber der ist ganz weit weg von gut. Auch das möchte ich gerne bei diesem Video mit berücksichtigen. Ich erwähne das nur etwas ausführlicher, damit du dich eben nicht auf die bei dem Blutbild neben deinem Wert angegebenen Referenzwerte blind verlässt. Leider haben die in vielen Fällen wenig Aussagekraft. Richtig toll wäre es natürlich, wenn man einmal die Werte nehmen würde von Hochleistungssportlern. Ich nehme immer sehr gern als Beispiel die Formel-1-Rennfahrer. Warum? Weil die medizinisch extrem überwacht werden, weil die ein Team um sich herum haben, dass die eben optimal gesundheitlich laufen. Aus dem einfachen Grund, ein Formel-1-Fahrer darf gesundheitlich eigentlich nie ausfallen. Mir ist auch nicht bekannt, dass jemand mal wegen einer starken Grippe nicht hinters Steuer sitzen konnte. Warum? Das wäre nämlich furchtbar teuer für den Rennstall. Da geht es gleich um mehrere Millionen, wenn der da nicht antreten kann. Fußballer sind natürlich auch Hochleistungssportler, also gerade die in dem Bundesliga-Verein, Nationalmannschaft. Nur, ich weiß von vielen Fußballer auch, die in einer höheren Klasse spielen, dass sie sich nicht immer wirklich sehr gut ernähren. Deswegen wäre das für mich keine optimale Referenz. Das ist Wunschdenken, das ich an dieser Stelle einmal erwähnt haben wollte, um herauszubekommen, wie man Optimalwerte herausfinden kann. Vielleicht gibt es mal irgendwann die Möglichkeit mit einer Studie an Formel-1-Fahrern. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Ich werde jetzt mal so ein paar Beispiele für problematische Referenzwerte erwähnen, damit es bei dir fest einhakt, dass es eben nur Referenzen und keine Optimalwerte sind. Vitamin D ist der klassische Fall. Da gibt es Angaben von Labor zu Labor, übrigens auch unterschiedlich, von zum Beispiel 20 bis 80 Nanogramm pro Milliliter Blut. Und wenn man einen Wert von 20 hat oder 21 zum Beispiel, würde der Arzt sehen, aha, innerhalb der Referenz alles tippitoppi, da muss man nichts dran tun. Ich sage dir, 20 ist zwar nicht bedrohlich, aber ganz weit weg von optimal. Denn es gibt mittlerweile jede Menge Metastudien, die klar sagen, dass ein sehr guter Vitamin-D-Wert irgendwo zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter Blut liegt. Achtung! Auch hier gleich ein Problem, auf das ich dich aufmerksam machen möchte. Häufig haben wir Maßeinheiten auf dem Laborzettel stehen, die von Labor zu Labor unterschiedlich sind. Gerade beim Vitamin D kann es eben sein, dass man auch mit Nanomol pro Liter statt mit Nanogramm pro Milliliter arbeitet. Und das ist dann schon mal ein echt großes Problem, weil Nanomol pro Liter ist Faktor 2,5 im Vergleich zu Nanogramm pro Milliliter. Und wenn man eben da eine Zahl stehen hat und verlässt sich dann, wenn man zum Beispiel 100 Nanomol pro Milliliter stehen hat, dann denkt man wäre schon überdosiert. Es ist aber nur eine andere Maßeinheit. Ja, ich weiß, das ist schon mal der erste Beweis der Komplexität eines Blutbildes. Ich hoffe, dass du hier mitkommst. Ich vermute auch, dieses Thema ist auch ein Thema, das man nicht unbedingt nur einmal sich anhören sollte. Selen ist auch ein typisches Beispiel für diese Problematik mit Referenzbereichen. Labore zeigen an 50, das ist die Unterkante hier in Mikrogramm pro Liter, und dann bis 103. Das ist zum Beispiel ein Labor, was ich selber auch gerne nutze. Und andere Labore gehen bis obere Kante 160. Und von 50 bis 160, also das ist die Bandbreite der Referenz, das ist praktisch eine Verdreifachung des niedrigsten Wertes. Kommt jetzt jemand mit einem Selen-Vollbluttest und sagt, okay, ich habe 55, sagt der Arzt, tipptopp, du bist in der Referenz. Ich sage, gerade bei Selen sollte man sich eher im oberen Bereich der Referenz, also irgendwo mindestens 130, gerne bis 160 aufhalten. Wäre sinnvoller. Ferritin ist noch viel extremer. Da gibt es Labore, die sagen, ab 10 Nanogramm, Mikrogramm pro Liter, ab 10 ist man schon im Referenzbereich. Und der obere Wert ist bei einigen Laboren bei 400 angegeben. Wir reden hier vom 40-fachen. Kommt eine Person mit einem Wert von 12, sagt die Ärztin, alles klar, passt. Aber man ist granatenmäßig unterversorgt. Also, das wollte ich dir auch nochmal hier zur Bestätigung, Achtung mit Referenzbereichen. Gut. Also, wo und wie kann man messen? Zunächst, es gibt einige Werte, die man so beim Selbsttest machen kann. Vitamin D, Omega-3-Index, halte ich für die beiden für sehr wichtig. Man kann auch ein Cortisol-Tagesprofil erstellen lassen. Das ist nicht mal eine blutige Angelegenheit, weil man das mit Speichel macht. Man spuckt zum Beispiel 5-mal zu verschiedenen Tageszeitpunkten in ein Röhrchen, schickt es von zu Hause aus ins Labor und kriegt eine Tages-Cortisol-Kurve, auch sehr aussagekräftig. Dann weibliche Hormone kann man ebenfalls über Spucktest machen. Dann den Darm, ist jetzt eher ein Stuhltest. Alles das, da braucht man nicht unbedingt einen Arzt oder einen Heilpraktiker dazu. Dann gibt es Tests von Medivere, von Cerascreen oder von Omega Matrix. Das ist für mich der aussagekräftigste Omega-3-Index-Test. Ich werde hier mal 2-3 Tests einfach in der Beschreibung verlinken, falls du Lust hast, mal die ersten Erfahrungen zu Hause ohne Konfrontation mit dem Arzt zu sammeln. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man am Arzt vorbei, wenn er oder sie das nicht mitmachen möchte, direkt zu Blutlaboren zu fahren. Die meisten haben auch eine Ambulanz, da musst du dich einfach in deiner Stadt oder in der nächstgelegenen Stadt erkundigen, ob es da sowas gibt. Und dann nehmen sie dir Blut ab vor Ort und dann können sie eben das dort entsprechend deines Auftrags, du musst dann dort die Werte angeben, auswerten lassen. Du bekommst dann auf eine App oder per Post oder per E-Mail zugeschickt und dann kannst du selber gucken, wo stehe ich da. Labore, die mir bekannt sind und die ich auch sehr gut finde, ist zum Beispiel Biovis, dann MVZ Glotten, IMD oder auch Bioscientia. Das ist das Labor, was auch deutschlandweit ein bisschen mehr verbreitet ist. Ich sag's nochmal, Bioscientia, also S C-I-E-N-T-I-A. Ist ein bisschen komplexes Wort, aber du wirst es wahrscheinlich dann finden. Da kannst du einen Termin buchen, hin, Auftrag eingeben und eben das Blut abnehmen lassen. Achtung, Selbstzahler, ganz klare Sache. Wichtig ist auch, und das wird leider häufig vergessen, eine Blutentnahme nüchtern zu machen. Und nüchtern heißt wirklich nüchtern. Vorher nicht mal rauchen, auch kein Kaffee, nichts. Und nur heißen Tee, ohne Zucker getrunken, gerne Wasser, das auf alle Fälle, aber nichts an Kalorien. Weil bei einigen werden ist es ziemlich egal, was man da vorher gegessen hat. Es gibt aber Werte wie zum Beispiel Triglyceride und selbstverständlich der Nüchternzucker. Da ist das nachher sehr verfälscht, das Ergebnis, und deswegen nüchtern messen. Ich empfehle ohnehin, dass man sich Blut entnehmen lässt bis aller spätestens 10 Uhr. Je früher, desto besser, insbesondere dann, wenn man als Mann sein Testosteron messen lassen möchte, weil je weiter innerhalb des Tages, desto abgebauter ist eben der normal morgendlich hohe Testosteronlevel im Blut. Und wenn du Supplemente nehmen solltest, da gibt es leider auch völlig verschiedene Aussagen von, man soll 14 Tage vorher gar nichts mehr einnehmen, bis hin zu, brauchst überhaupt nichts beachten. Ich kann dir nur sagen, es gibt keine klare Aussage dazu. Ich mache es so, weil ich ohnehin jeden Tag eine ganze Menge Supplements nehme, dass ich eben nur bis zum Tag vor der Blutmessung alles ganz normal nehme, wie ich es immer nehme, weil ich das ja immer tue. Das ist mein Normalzustand. Nur an dem Tag, an dem ich mir Blut abnehmen lasse, also vor der Blutentnahme, lasse ich sie einfach dann weg. Sobald Blut weggezapft ist, kannst du sie auch wieder nehmen, dann ist es ja letztendlich egal. Sei bitte auch vorsichtig mit Sport am Tag vorher oder sogar 48 Stunden vor Blutentnahme. Denn wenn du einen intensiven Sport machst, dann kann das Leberwerte verfälschen. Die kann die Leber schlechter dastehen lassen, als es der Fall ist. Und zum Beispiel auch den Wert Kreatinin kann es künstlich erhöhen, obwohl es überhaupt nicht eine angeschlagene Nierenfunktion anzeigt, was vielleicht der Arzt in einen schlechten Kreatininwert hinein interpretieren würde. Wenn er einfach oberhalb der Norm ist, dann kann es einen Nierenschaden anzeigen. Wenn man aber intensiv Sport macht, wo eben auch Muskelzellen zerstört werden, oder wenn man allgemein eine sehr hohe Muskeldichte mit zur Blutentnahme bringt, da muss man nicht mal Sport gemacht haben, dann ist Kreatinin häufig künstlich erhöht, hat aber nichts mit der Nierenfunktion zu tun. Für die Nieren gibt es ohnehin wesentlich aussagekräftigere Werte, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ich möchte dich nur einmal gewarnt haben, wenn du das zum ersten Mal machst und wirklich dann ein umfangreiches, wirklich großes Blutbild machen möchtest, da wird teilweise echt viel Blut entnommen. Viel, aber nur in Form von viele Röhrchen. Die Menge an Blut, die abgezapft wird, ist kaum der Rede wert. Auch wenn du nachher dann vielleicht wie bei mir 12 volle Blutröhrchen da liegen hast, das wirst du nicht merken. Du wirst also nicht blass aus dem Blutlabor rausgehen. Du musst nicht mit dem Rollstuhl zum Auto gefahren werden. Nein, das ist kaum der Rede wert. Aber es sieht einfach dann viel aus, okay? Dann der Kostenhinweis nochmal. Häufig ist es Selbstzahler. Meine Idee wäre, wenn du bei der gesetzlichen Krankenkasse bist, das zuerst einmal über deinen Arzt, die Ärztin, zu versuchen, ob er sie bereit wäre, mit dir so ein kleines Experiment zu machen. Man kann das so mal introducen, weil vielleicht ist der Mensch gegenüber auch interessiert an persönlicher Fortbildung, weil du bereit bist, an dir zu experimentieren, welche Blutwerte, welche Werte ausspucken könnten. Also fragst du ganz freundlich nach und da kannst du auch höflich fragen, welche Werte könnten denn von der gesetzlichen Krankenkasse über sie übernommen werden. Das ist schon mal so ein vorsichtiges Reingleiten. Und wenn man vielleicht so ein bisschen auf die Tränendrüse drückt, mir geht es so schlecht energetisch und ich weiß nicht, was los ist, ich habe schon alles versucht, dann ist vielleicht dein Gegenüber auch ein bisschen mehr bereit, sein Budget für dich ein klein wenig zu öffnen und vielleicht beim anderen zu sagen, nee, braucht man nicht. Also dann ist das Budget für einen anderen Patienten vielleicht ein bisschen reduziert. Die Gefahr ist natürlich immer da. In dem Fall vielleicht mal ein bisschen egoistisch denken, weil es geht erstmal jetzt um dich. Dann, bei der privaten Krankenkasse würde ich vielleicht, wenn du Lust hast, auch vorher mal nachfragen, was alles bezahlen. Ich hatte immer das Glück, dass es bei mir bezahlt worden ist. Wichtig ist aber auch die Frage, wer mit dir gemeinsam dieses Blutbild auswertet. Das ist nämlich eigentlich die am Ende entscheidende Frage. Ich denke, dass dieses Video, das umfangreiche, dir ziemlich helfen wird, eine grobe Einschätzung zu bekommen. Ansonsten, ob deine Ärztin, dein Arzt das wirklich kann oder ob sich diese Person nur an Referenzwerte orientiert, dann das Letztere auf gar keinen Fall. Das macht überhaupt keinen Sinn. dann musst du selber auf die Suche gehen. Das Video hilft dir. Es gibt aber auch ganz klar von mir zwei Buchempfehlungen. Mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Das ist das hier. Das ist einmal von einem sehr geschätzten Kollegen, Timo Osterhaus. Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Und ebenfalls von der Dr. Helena Orfanus-Böckel. Das ist ein spitzenmäßiges Buch. Ich werde diese Bücher auch verlinken, die mir geholfen haben, mein Blutbild und auch das, was mir immer mal wieder zugeschickt worden ist, viel besser auslesen zu können. Ja, das ist ein Aufwand, das ist Arbeit, aber ich bin der Meinung, für die Gesundheit ist jeder selbstverantwortlich. Und wenn du an dieser Stelle immer noch dabei bist, dann hast du dieses Thema der Selbstverantwortlichkeit schon längst begriffen. Respekt und danke dafür. Es ist wichtig und es wird immer wichtiger. Was jeder messen lassen sollte, unabhängig von irgendwelchen Befindlichkeitsstörungen, durch diese Werte gehen wir jetzt durch. Nummer 1, ganz klare Sache, viele kennen ihren Wert auch schon, Vitamin D-Spiegel messen. Nochmal, weil es wichtig ist, wenn das Ergebnis kommt, beachte bitte den Unterschied von Nanogramm pro Milliliter und der Maßeinheit Nanomol pro Liter, den man dann immer mal 2,5 nehmen muss. Anders, wenn man Nanomol pro Liter hat, müsste man das durch 2,5 teilen, um auf diesen von mir empfohlenen Wert 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter zu kommen. Das ist ein Wert, der sehr safe ist. Der ist gesund, der ist gut. Wenn du eine Autoimmunkrankheit haben solltest, das wird mir immer wieder aus der Community berichtet, die erreichen auch sehr gerne mal mit höherer Dosierung von Nahrungsergänzung, über die Sonne kriegst du es gar nicht hin, von 80, manche sogar von 100. Das entscheidest du dann. Den Wert, wo ich mich safe und sicher fühle, ist 40 bis 60 irgendwo da drin. Wenn es nachher 65 ist, völlig in Ordnung. Dann haben wir den Omega-3-Index, den ich ebenfalls wahnsinnig wichtig finde und wo fast alle erschrocken sind, wenn sie diesen Wert zum allerersten Mal testen lassen. Nochmal, den gibt es als Selbsttest für zu Hause. Ich empfehle Omega-Matrix. Den Link mache ich eben hier auch dazu. Und dieser Wert, der im Schnitt in der deutschen Bevölkerung bei um die 5 liegt und bei Veganern bei 4, das sollte eigentlich bei 8 bis 12 liegen. Und hier gibt es eine sehr große Korrelation zwischen guten Werten und Gesundheit. Deswegen, das ist ein Wert, den jeder einmal, mindestens einmal gemessen haben muss, um selber zu erkennen, dass er wahrscheinlich gravierend unterversorgt ist. Der Wert sollte irgendwo zwischen 8 und 12 liegen. Und was man unbedingt einmal messen lassen sollte, ganz, ganz wichtiger Tipp, das ist Lipoprotein A oder kurz LPA. Das ist ein genetisch festgelegter, eigenständiger Risikofaktor für potenzielle Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 20% der Bevölkerung sind davon betroffen. Die können auch nichts dagegen tun. Da hilft auch nicht der gesündeste Lebensstil. Der hilft dann nur, andere Risikofaktoren möglichst niedrig zu halten. Und wenn man davon betroffen ist, von einem erhöhten Lipoprotein A, dieser Wert sollte möglichst niedrig sein. Und ab 30 gilt man als risikogefährdet. Ich bin leider einer von diesen 20%, was mich aber auch umso mehr motiviert, speziell auf andere Werte, die für Herz-Kreislauf-Gesunde sehr wichtig sind, zu achten und eben meinen gesunden Lebensstil, um diesen genetisch festgelegten LPA-Wert herum möglichst gesund zu gestalten. Also, das sollte man einmal messen lassen, einmal reicht, kostet grob um die 30 Euro als Selbstzahler, kann man aber gerne einen Arzt fragen, ob er sie einmal bereit wäre, das zu messen. Und weil dieser Wert bleibt ein Leben lang relativ stabil. Das heißt, du kannst es nicht beeinflussen. Jetzt werden wir ein klein wenig spezifischer. Ich bin der Meinung, dass man die Werte, die ich jetzt erwähne, auch alle mal gemessen haben sollte, um rauszufinden, wo bin ich momentan gut aufgestellt. Da kann man das auch mal 2-3 Jahre in Ruhe lassen. Und wo gibt es vielleicht eben Justierungsbedarf? Fangen wir an mit dem Leberstoffwechsel. Gamma GT, GOT und GPT und Bilirubin. So, da du zurückspulen kannst, werde ich es nicht nochmal erwähnen. Und hier gibt es eine klare Aussage, je niedriger die Werte sind, desto besser. Das heißt aber nicht, dass man die Richtung 0 bekommt. Das ist unmöglich, aber irgendwo auf dem angegebenen Referenzbereich. Und das ist tatsächlich auch belastbar. Irgendwo ist in der Mitte orientiert, ist schon mal sehr, sehr gut. Und wenn einer von diesen Werten oder mehrere erhöht sind, dann hat die Leber gerade irgendwas zu schaffen. Da kann man sich überlegen, was ist es? Ist es eine nicht-alkoholische Fettleber? Oder ist der Alkohol dran schuld? Oder bin ich vielleicht irgendwie belastet mit irgendwelchen Pestiziden oder anderen Schadstoffen? Und dann ist eben genau das hier ein Hinweis dafür, dass man sich mehr um die Lebergesundheit mit zum Beispiel einer Leber, ich bin immer vorsichtig, Entgiftungskur. Ich finde immer das Entgiften, das hört sich so brutal an. Leberentlastungskur ist vielleicht ein ganz gutes Wort, dass man eben da dann etwas tut. Ganz gezielt, wenn man eben da einen Wert hat, der einfach dann drüber rausschießt, vielleicht sogar nochmal nach 2, 3 Wochen nachmessen, und wenn er immer noch hoch ist, dann hat die Leber echt zu kämpfen. Es kann auch sein, dass vielleicht tagesbedingt irgendwas nicht in Ordnung war und dass es dann bei der nächsten Messung ein paar Wochen später wieder völlig in Ordnung ist. Da machen wir mit dem Nierenstoffwechsel weiter, und das ist ein sehr wichtiges Thema, weil die Nieren häufig altersbedingt als erstes ihre Funktion einschränken. Deswegen sollte man da ein bisschen genauer hingucken. Das heißt, Nierengesundheit ist gleich Gesamtkörpergesundheit, und da reicht eben der Wert, wie vorhin kurz erwähnt, Kreatinin nicht aus. Insbesondere dann, wenn du sportlich unterwegs bist und auch mehr Muskelmasse hast. Hier also vorsichtig. Das heißt, ein erhöhter Kreatininwert für einen Sportler hat sehr wenig Aussagekraft. Wenn du völlig unsportlich bist und dein Kreatinin ist hoch, dann hast du leider schon vermutlich ein ziemlich dickes Problem. Unbedingt nachmessen, vielleicht 2, 3 Wochen später. Und wenn der Wert hoch bleibt, dann kann es sogar sein, dass deine Nieren schon zu 50% und mehr funktionseingeschränkt sind. Das ist das Problem mit Kreatinin, dass es eben dann erst ansteigt bei Nichtsportlern, wenn man schon eine stark angeschlagene Niere oder Nieren hat. Werte, die viel belastbarer sind, sind die GFR. Die glomeruläre Filtrationsrate. Und das heißt, das ist die Durchblutung der Nieren. Und dieser Wert sollte möglichst hoch sein. Ja, dann fängt der Referenzbereich irgendwo an. Von 0 bis irgendwas ist dann rot. Ich glaube, das ist auch von Labor zu Labor verschieden. 70, 75 mal 65. Und alles, was dann Richtung grün geht, also oben raus, ist besser. Dann haben wir noch einen anderen Wert, und der hat eine sehr gute Aussage, auch unabhängig zu Kreatinin, nämlich das Cystatin C. C mit C geschrieben, also zweimal C, Cystatin C. Und da ist der Referenzbereich, das sollte da möglichst niedrig sein. Das wäre dann gut. So, das wäre jetzt der Nierenstoffwechsel. Und dann haben wir noch den Fettstoffwechsel. Also gerade für die, die zum Beispiel erhöhtes Lipoprotein A haben, sollten da auch ein bisschen genauer hingucken, weil eben dann der Fettstoffwechsel für die Herz-Kreislauf-Gesundheit eine noch höhere Relevanz hat. Das eine ist Cholesterin gesamt. Das machen auch viele Ärzte mit. Leider, leider hat Cholesterin gesamt fast keine Aussagekraft. Jetzt mal abgesehen von Menschen mit einer erblich bedingten Hypercholesterinämie, die auch teilweise extrem hohe Cholesterinwerte von 300 und 400 und mehr haben. Und das ist dann durchaus ein echtes Problem. Aber wenn du zum Beispiel ein Cholesterin hast von 210, 230, dann würde der Arzt aufgrund seiner Richtlinien, die er hat, dir ein Statin empfehlen, einen Cholesterinsenker. Hat in meiner Welt überhaupt keine Relevanz, weil eben bestimmte Cholesterinfraktionen hoch sein können, um genauer zu sein, das HDL, das hab dich lieb, und das LDL, das liederliche, das anscheinend nicht so gesunde Cholesterin, ist dann vielleicht gar nicht mal so hoch, aber durch das hohe HDL, was gut ist, habe ich einen insgesamt hohen Gesamtcholesterin, ist aber alles andere als schädlich. Ein Wert, der viel mehr Aussagekraft hat, ist Apolipoprotein B, in kurz ApoB genannt. Dieser Wert sollte gerade dann, wenn man eben vorbelastet ist durch familiäre Herz-Kreislauf-Ereignisse in vielleicht verhältnismäßig frühen Jahren und erhöhtes Lipoprotein A und Rauchen und viel Stress, dann sollte ApoB auch mit Medikamenten, wenn man es über einen Lifestyle einfach nicht gewuppt bekommt, sollte irgendwie nach unten gesenkt werden. Und zwar richtig nach unten. Ansonsten lautet hier Referenzbereich möglichst an der unteren Kante. Weiter unten ist hier ganz klar besser. Und ein weiterer Wert, der wichtig ist, jetzt nicht im direkten Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber weil es eben ein Prädiktor dafür ist, dass eben sowas entstehen kann, ist Homocystein, auch mit C geschrieben. Homocystein mit Y. Das zeigt nämlich an, ein Stoffwechselzwischenprodukt von dem Methioninstoffwechsel. Und vereinfacht in Bildern dargestellt ist es so, als ob das, wenn das Homozystein hoch ist, und zwar 10 aufwärts, dann hast du umso mehr messerscharfe Kristalle im Blut, die von innen deine Gefäßinnenwand aufritzen. Und aufgeritzte Gefäßinnenwände können sich entzünden und da kommt eine Kaskade in Gang mit unter anderem oxidierten Cholesterin, mit ApoB, mit Lipoprotein A, was eben dann über viele Jahre die Arteriosklerose mit Endstadium Herzinfarkt, Schlaganfall, vielleicht Lungenembolie begünstigen kann. Und deswegen Homozystein einmal messen, sollte niedrig sein. Unter 10 ist gut, Richtung 7 ist sensationell. Wenn du einen Wert über 10 haben solltest, dann könntest du experimentieren mit einem Vitamin B-Komplex. Warum? Weil in einem B-Komplex sind unter anderem B6, B9, also Folat, und B12 drin. Und wenn es an einem von diesen Vitaminen mangelt, und leider sind bei vielen Menschen, haben wir Vitamin B-Mängel, insbesondere, das ist ja allgemein bekannt, bei Vitamin B12, gerade bei Veganern. Und wenn nur eins mangelt, dann kann dieses Homozystein eben nicht entschärft werden. Das heißt, B6, B9, B12, das ist wie eine Art Verpackung für dieses Homozystein. Und deswegen, wenn du einen erhöhten Wert hast, vor allem B-Komplex ist so dermaßen günstig und hat noch viele andere tolle Funktionen, dann nimm einfach jeden Tag zum Essen dazu ein B-Komplex-Produkt. Wenn du Lust hast, ich verlinke dir eins in die Beschreibung, eines, was ich selber mitentwickelt habe, eines, was ich selber, was meine Familie nimmt. Und dann kannst du da eben direkt zugreifen. Kleiner Hinweis, wenn du das nimmst, erschrecke dich nicht, dass dein Urin dann plötzlich wie neongelb aussieht. Das ist das B2, das Riboflavin. Das ist ein völlig natürlicher Vorgang, der absolut 0,0 problematisch ist. Das sieht nur komisch aus mit der hellgelben, neonfarbenen Pipifarbe. Das noch als kleine Randnotiz. Jetzt kommen wir zum Zuckerstoffwechsel. Und gerade im Zuge von immer mehr Diabetes Typ 2 Fällen weltweit ist er mittlerweile die mit einer der Stoffwechselstörungen, die sich am schnellsten entwickelt, mit radikalen Folgen, insbesondere auch deshalb, weil man einen Typ-2-Diabetes über ganz viele Jahre überhaupt nicht spürt, bis es dann relativ schnell ziemlich problematisch wird. Und dann das Ruder rumzureißen, ist ein Wahnsinnskraftakt. Deswegen lieber möglichst früh den eigenen Zuckerstoffwechsel kennen. Und hier empfehle ich den sogenannten HOMA-Index. Ja, das ist ein Marker für eine anstehende Insulinresistenz. Und deshalb ist es auch wichtig, morgens nüchtern sich Blut abnehmen zu lassen, weil es sich auf den nüchternen Blutzuckerspiegel bezieht. Und auf der anderen Seite, auch ein ganz toller aussagekräftiger Wert, ist HbA1c. Ich wiederhole, HbA1c. Dieser Wert zeigt den 3-Monats-Verzuckerungsstatus der roten Blutkörperchen an. Und Werte bis zu 5,5 sind unbedenklich. Alles ab 5,5 neigt eben dann mehr zu einer drohenden Insulinresistenz, bis man eben dann ab einem Wert von, oh, lass mich jetzt nicht lügen, es müsste 6,5 sein, wenn ich mich nicht täusche, oder auch 7, dass es eben dann ein manifester Diabetes mellitus Typ 2 ist. Je niedriger, desto besser. Und wenn der Wert schon minimal erhöht ist, heißt es mehr Sport machen, weg von Softgetränken, natürlich auch dann Kohlenhydrate insgesamt einen Ticken reduzieren, weglassen muss nicht zwangsläufig sein, mehr Proteine, mehr hochwertige Fette, mehr Gemüse ins Essen einbauen und zack, hat man diesen Wert ganz schnell wieder in einem wünschenswerten Bereich. Achtung nochmal, es ist ein 3-Monats-Zuckerwert. Das heißt nicht, wenn du dich 14 Tage total gesund ernährst und dann jetzt ganz neugierig nochmal diesen HbA1c-Wert nachmessen lassen möchtest, hat der sich praktisch gar nicht verändert, weil es eben dann bis zu 3 Monaten braucht, bis der überhaupt mal, bis die alten Blutkörperchen endlich die letzten auch entsorgt sind und neue produziert sind, die eben nicht so sehr verzuckert sind. Also du brauchst eben dann schon ein Vierteljahr Geduld an dieser Stelle. Als nächstes haben wir den Energiestoffwechsel, weil viele Menschen dauermüde sind oder sie haben Schwierigkeiten mit Haarausfall, mit brüchigen Nägeln und sie sind blass und wissen gar nicht oder sind häufig erkältet. Ja, weil die Eisen als zentrales Atom für enorm viele verschiedene Stoffwechselprozesse brauchen und gerade Frauen sind häufig schwerst von Eisenmangel betroffen, natürlich auch Zum einen wegen der regelmäßigen Blutung, wo man eben dann natürlich auch immer mit dem Hämoglobin das Eisen verliert, aber auch, weil Frauen tendenziell häufiger vegetarisch und vegan leben im Vergleich zu Männern. Und eine der besten Eisenquellen überhaupt ist eben Fleisch, insbesondere rotes Fleisch oder noch besser sogar Innereien wie Leber. Gut, wenn man das mag, schön, ich mag es nicht, aber es wäre spitzenmäßig. Und die Werte, da haben wir vorhin schon mal die Bandbreite gehabt, von 10 bis 400, je nach Labor. Und wenn du einen Wert von 20 oder von 30 hast, würde der Arzt sagen, passt. Ich sage, nein, da passt überhaupt ganz und gar nichts. Frauen sollten einen Wert von mindestens 70 haben, Männer von mindestens 100. Und der obere Wert bei Frauen irgendwie 150, auch gerne mal bis 200, Männer je nach Labor 300. 300 finde ich schon gut. Und wenn der Wert deutlich höher sein sollte, bei Männern und Frauen, dann könnte man eventuell die Eisenspeicherkrankheit haben. Und ja, dann muss man eben auch gegenarbeiten mit zum Beispiel regelmäßige Blutentnahme, also sprich mit Blutspenden könnte man dagegen arbeiten oder eben so die klassischen Eislieferanten wie rotes Fleisch, wie Innereien möglichst weglassen. Noch ein ganz wichtiger Tipp in Bezug zum Ferritinwert. Wenn man jetzt nur Ferritin messen würde, also Eisen zu messen macht übrigens überhaupt keinen Sinn, damit hätte ich vielleicht einsteigen sollen. Eisen unterliegt den ganzen Tag permanenten Schwankungen. Und wenn gerade zufällig dein Eisenspiegel hoch ist, wenn dein Blut abgenommen wird, dann sagt der Arzt, okay, Eisen ist alles okay. Aber wenn der Eisenspeicher sehr leer ist, bei 10, 20, 30, dann ist das eben nicht wirklich gut. Deswegen müssen wir Ferritin messen, mit Doppel-R. Ferritin und nicht das Eisen. Das Eisen hat keine große Aussagekraft. Und da eben 70 bzw. 100 als Mindestwert, Frauen und Männer, und dann eben hoch bis 200 bzw. 300 bei Frauen und Männern. Ganz wichtig, mess bitte gleichzeitig auch das C-reaktive Protein, abgekürzt CRP. Noch wichtiger, nicht das CRP, sondern das HS, das High Sensitive. Oder in anderen Laboren, und da sieht man auch wieder die typische Schwierigkeit, dass sich nicht mal die Labore untereinander verständigen können. Bei anderen heißt es WR, nämlich für Wide Range. Warum ist das so wichtig? Also HS oder Wide oder WR-CRP, warum ist das wichtig? Wenn wir nur CRP messen, dann ist der Grenzwert 5. Das heißt, alles unterhalb von 5,0 auf der Richterskala sozusagen, würde der Arzt sagen, passt. Das sind keine niederschwelligen oder akuten Entzündungen unterwegs. Das Blöde ist, mit einem CRP-Wert guckt man nur sehr grob drauf. Deswegen brauchst du einen sensitiven Wert und das ist das HS oder WR-CRP. Und da erkennst du eben auch, dass zum Beispiel du 2,3 haben könntest. Der normale CRP hätte gesagt, ist alles wunderbar, es sind keine akuten Entzündungen da. Du hast aber eine niederschwellige systemische Entzündung, wenn du eben einen Wert von dauerhaft über 1,0 hast. Also irgendwas ist in deinem Körper, das kann Darm sein, das können Zähne sein, das kann auch gerade ein akuter Infekt sein, deswegen sollte man es auch immer mal wieder messen lassen. Aber wenn es eben dauerhaft erhöht ist, dann stimmt irgendwas in deinem Organismus nicht und du willst keine stillen Entzündungen haben, weil das die Grundlage einer jeden Zivilisationskrankheit ist. Also sei da bitte sehr sensibel. Und warum erwähne ich das gerade jetzt beim Thema Ferritin? Es kann sein, dass dein Ferritin in einem Superwert ist, zum Beispiel 120, Mann oder Frau, du sagst, yes, läuft alles, aber dein CRP liegt vielleicht bei 5, bei 6 oder bei 2,7. Und wenn dein Körper Entzündungen im Organismus hat, dann zieht er das Eisen aus Oxidationsschutzgründen in die Speicher zurück. Somit hast du künstlich erhöht gut Ferritin, aber es ist wenig verfügbar, weil der Körper es zurückzieht in den Speicher. Ich hoffe, du bist mitgekommen, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist, den man unbedingt beachten sollte. Ich fasse nochmal zusammen. Ferritin ist wichtig, 70, 100 Mindestwert, Frauen, Männer. Misst das HS oder WR-CRP. Das sollte deutlich unterhalb von 1 sein. Unter 1 ist okay, unter 1 passt. Und wenn du dann einen guten Wert hast, dann bist du super eingestellt. Wenn du an Ferritin einen guten Wert haben solltest, aber das CRP ist an einem erhöhten Bereich, dann gilt es auf die Suche zu gehen, verdammt nochmal, woher kommen diese stillen Entzündungen? Habe ich vielleicht irgendwie einen wurzelbehandelten Zahn, der ganz langsam vor sich hin fault? Oder habe ich einen Darm, der einfach nicht mehr intakt ist? Das wären dann die nächsten Schritte. Dann haben wir noch Sonstiges, was man messen lassen sollte. Einmal Magnesium, Selen und Zink. Ganz wichtig, bitte nur im Vollblut, nicht im Serum. Das hat sehr wenig Aussagekraft. Und hier empfehle ich, sich am oberen Bereich des angegebenen Referenzwertes aufzuhalten. Ja, also auch wenn du hier niedrig normal bist, ist das nicht gut. Du solltest bei allen Werten hochnormal sein. Mit dem Hinweis, in dem Labor, in dem ich sehr gerne bin, Biosentia, die haben hier zum Beispiel als oberen Wert 103 bei Selen angegeben. Das halte ich für absolut zu niedrig. Ich empfehle hier eher einen Wert von mindestens 130, gerne auch bis zu 160. Gehen wir mal ein bisschen spezieller rein, zum Beispiel in das Thema Schilddrüse. Du nimmst nicht ab, du bist dauermüde, dein Körper fühlt sich irgendwie teigig an. Und obwohl du eine vernünftige Diät machst und keine Radikaldiät, und wenn du noch eine suchst, bitte check mal leichter als du denkst. Das ist mein Konzept dafür, diätfrei auf lange Sicht sehr erfolgreich abzunehmen. Wenn du aber sagst, nee, da passt eigentlich alles, aber trotzdem klappt das einfach nicht, dann würde ich dir dringend raten, einmal einen tieferen Blick in die Schilddrüse zu wagen. Der Wert, der immer gerne genommen wird von den Ärzten, ist TSH. Das thyroid-stimulierende Hormon hat aber allerdings alleinig eine sehr geringe Aussagekraft. Du brauchst noch das freie T3, das FT3 und das FT4. Meine Empfehlung hier, beim TSH solltest du dich irgendwo in einem Bereich aufhalten von ungefähr 1 bis hoch zu grob 2,5. Irgendwo da zwischendrin. Mein Wert ist ein Ticken höher und das ist jetzt wieder dieses Spezielle. Warum? Weil ich sehr, sehr wenig Körperfett habe und deshalb wahrscheinlich meine Schilddrüse anders angesteuert wird, weil der Körper versucht eben irgendwo praktisch dann den Stoffwechsel zu reduzieren, um eben diesem niedrigen Körperfettanteil was entgegenzusetzen. Ich sage dir, wenn du dich im Bereich von ungefähr 1 bis grob 2,5 mit dem TSH bewegst, dann bist du da schon mal gut aufgestellt. Das FT3 und FT4 sollte sich in der oberen Hälfte des angegebenen Referenzbereiches aufhalten. Ist zum Beispiel FT4 zu niedrig, dann könnte es sein, dass dir Selen oder Jod oder Eisen fehlt, um genügend noch nicht aktive Schilddrüsenhormone zu bauen. Und wenn das FT3 zu niedrig ist, dann könnte es zum Beispiel auch das Selen sein, weil Selen entzündet sozusagen dieses noch nicht aktivierte Schilddrüsenhormon. Und bei einem klassischen Selenmangel kommt das eben häufig vor, dass du vielleicht genügend nicht aktive Schilddrüsenhormone hast, das aber eigentlich aktiviert haben möchtest und dazu braucht es Selen. Und bei einem Mangel klappt das einfach nicht sehr sauber. Was du auch einmal messen lassen solltest, ist Antikörpertests, wie zum Beispiel TPO oder TG-Antikörper, also AK wird es häufig auch abgekürzt. Und da sollte der Referenzbereich, das Ergebnis natürlich möglichst niedrig sein. Das wäre hier die Empfehlung. Eventuell kannst du auch mal, wenn bei dir eigentlich das freie T3, das aktive Schilddrüsenhormon, wenn das wirklich in einem guten Bereich ist, aber trotzdem fühlst du dich müde, abgeschlagen und das Abnehmen klappt nicht, dann wäre es interessant, im nächsten Schritt einmal das RT3 zu messen, das Reverser. Das heißt, da ist das FT3, da ist das Jodatom an der falschen Stelle angedockt, das belegt den Rezeptor an der Zelle und kann nicht entzündet werden sozusagen. Das ist häufig bei stillen Entzündungen der Fall, das ist Selbstschutz des Körpers beziehungsweise bei viel Stress. Aber da dieser Wert verhältnismäßig teuer ist, würde ich das zunächst einmal nicht unbedingt mitmessen lassen. Erst dann, wenn du danach siehst, das FT3 ist super, mein FT4 ist super und trotzdem läuft das alles nicht richtig, dann könnte man nochmal nachmessen. Das würde Sinn machen. Zusätzliche Tests, die du machen kannst, die jetzt nichts direkt mit dem Blut zu tun haben, ist ein Stuhltest, also das Mikrobiom testen lassen auf die Verteilung von guten und schlechten Bakterien. Da gibt es mittlerweile auch ganz gute aussagekräftige, wo auch eine schöne Auswertung mit dazu kommt. Medivere oder Cerascreen bietet sowas an. Dann gibt es auch Speicheltests, ja, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, gerade interessant für ein Cortisol-Tagesprofil oder auch für das DHEA, das ist ein Prohormon für unsere Sexualhormone, die gerade mit dem Älterwerden leider immer weniger werden, was dann verschiedene Probleme nach sich zieht. Und jetzt möchte ich ein bisschen mannspezifischer werden, vor allem Männer ab 40. Ja? Männer ab 40 sollten unbedingt den PSA, das ist das prostataspezifische Antigen, messen lassen. Das ist ein Wert. Je höher der ist, desto blöder. Denn das ist zeigt ein Tumorwachstum hin. Achtung, wichtig, das kann ein gutartiger Tumor sein. Also bei uns Männern wächst die Prostata mit dem Älterwerden fast schon zwangsläufig an. Hängt natürlich hauptsächlich mit dem Lifestyle zusammen. Aber es muss nicht immer gleich bösartig sein. Aber trotzdem, man sollte es im Auge behalten, das sollte man messen. Und wenn der Wert unter 1 Nanogramm pro Milliliter ist, dann reicht es, jenseits der 40, diesen Wert alle 3 Jahre einmal zu messen, weil dann ist alles super in Ordnung, ja, auf den ersten Blick. Wenn man einen Wert zwischen 1 und 2 hat, beziehungsweise ab 50, dann kann man schon mal jedes Jahr da genauer hingucken. Das macht dann durchaus Sinn. Einfach um das zu beobachten, steigt der Wert an, also wächst meine Prostata. Und falls die Werte erhöht sind, also ein Wert von zum Beispiel über 4, und man macht nochmal vielleicht ein Jahr später eine weitere Messung und dann ist er wieder gestiegen, dann würde ich tatsächlich den Termin beim Urologen unbedingt wahrnehmen und eben dann mit ihm überlegen, wie man das jetzt genau angehen kann, um rauszufinden, ob das eben problematisch wird. Je früher, desto besser. Insbesondere durch das Lifestyle-Faktor kann man ja wahnsinnig viel anfangen. Ich würde auch bei Männern empfehlen, das Gesamttestosteron nehmen zu lassen, das sogenannte freie Testosteron. Testosteron ist gerade für uns Männer, aber auch übrigens für Frauen wahnsinnig wichtig, weil es so ein bisschen diese Angriffslust stärkt. Und ich meine das nicht im aggressiven Sinne von ich prügel andere weg, sondern man geht eine Aufgabe, die einem gestellt wird, ganz anders ran. Männer mit einem guten Testosteronspiegel, die denken scharfkantiger, die sind schneller an Lösungsorientierungsprozessen, die können Dinge auch umsetzen. Wer einen niedrigen Testospiegel hat, und leider zeigen die letzten Jahrzehnte eine ganz klare und sehr, sehr erschreckende Tendenz nach unten, auch schon bei jungen Männern, sodass früher 50-Jährige einen höheren Testosteronspiegel haben können, und das kommt nicht selten vor, als heute 20-Jährige. Ja, und das sind wahrscheinlich dann die, die sich auf der Straße festkleben und freitags eben auf Demos sind. Und das ist leider kein Witz, was ich jetzt mache. Mag sich für einige lustig anhören, andere sind empört. Und die, die empört sind, die meine ich. Ihr solltet vor allem unbedingt auch dann in jungen Jahren nicht erst ab 40 euer Testosteron mal messen lassen. Meine ich ernst. Was man dann noch mitten messen lassen sollte, wenn ich schon Testo messe, ist das SHGB, das sexualhormonbindende Globulin, weil man kann viel Testo haben, wenn aber ganz viel gebunden ist, dann steht es nicht frei zur Verfügung. Es ist aber zumindest schon mal da im System. Dann Estradiol, das ist eine Unterfraktion der Östrogene, auch wir Männer, gerade wenn man viel Gewicht am Körper hat, also Fett, dann hat man häufig auch höhere Estradiolwerte, weil Testosteron über die sogenannte fettbedingte Aromatase in Estradiol konvertiert. Und das sorgt eben für weitere Fetteinlagerung und für eine Verweichlichung des männlichen Geistes, sage ich mal ganz vorsichtig. Auch das kann man ruhig einmal messen lassen. Finde ich jetzt nicht ganz so super wichtig, wenn man einen normalen Körperfettanteil hat. Wenn er einen höheren Körperfettanteil hat, dann kann das durchaus Sinn machen, das einfach mal mitzumessen. Dann auch DHEAS. Also eine Unterfraktion des DHEAs, das DHEA klein s, das würde ich auch messen lassen. Auch je älter wir werden, desto mehr rutschen wir nach unten aus dem Referenzbereich raus. Ansonsten wäre der Referenzbereich eben auch hier zu empfehlen. Ganz kurz noch ergänzt, beim Testosteron heißt es generell, dass man eben irgendwo sich am oberen Ende der Skala aufhalten sollte. Je weiter oben im Referenzbereich, desto besser. Beim SHBG, da sollte es sich irgendwo in dem mittleren Bereich bewegen. Bei mir ist es relativ hoch, weil ich ein sehr hohes Gesamttestosteron habe. Das heißt, wenn du viel Testosteron hast, also ich bin über der Norm sogar, dann ist auch das SHGB durchaus mal ein bisschen höher. Das ist dann völlig in Ordnung. Und nehmt noch Zink mit. Habe ich vorhin schon erwähnt, aber gerade hier, Zink ist ganz wichtig für eine gute Testosteronherstellung. Und das ist eben auch ganz häufig Mangelware mit der typischen, selbst ach so gesunden Ernährung. Bei Frauen sieht es noch ein bisschen anders aus. Bei Frauen, die sollten mehr mal das Östrogen-Progesteron-Verhältnis messen lassen, um genau zu sein, ebenfalls das Estradiol. Oberbegriff Östrogen und Progesteron. Wichtig ist, wenn ihr eine regelmäßige Monatsblutung habt, dann macht das bitte irgendwo zwischen Tag 18 und 21, weil man daraus eben wunderbar das Verhältnis von diesem Estradiol zu Progesteron ablesen kann. Und das sollte bei Frauen mindestens bei 50, eher 100, gerne auch bis 200 Anteile Progesteron zu 1 Östradiol oder Estradiol sein. Ja, das mal als grobe Orientierung. Viele haben einen Estradiol-Überschuss und dann kann man eben dann durchaus die Leber unterstützen mit DIM, das wäre eine Nahrungsergänzung, oder den Menokomplex beispielsweise von Vitamoment, dass man eben dann Stoffe reingibt, die der Leber helfen können, eben dann zu viel Östrogene aus dem System zu klären. Was ebenfalls hilft, ist Idenol-3-Carbinol. Das ist ein Extrakt aus Brokkoli. Man kann natürlich auch Brokkoli essen, aber hochkonzentriert eben als Kapsel. Leider riecht das Zeug widerwärtig, obwohl es verkapselt ist. Aber sehr wirkungsvoll bei der Entöstrogenisierung. Gilt übrigens auch für Männer, die das gleiche Problem hier mitbringen. Zusätzliche sinnvolle Tests, nochmal generell Cortisol-Tagesprofil, wie erwähnt, dann DHEA haben wir auch schon, Stuhlmikrobiom, das haben wir auch schon durch. Es gibt noch so viele weitere Werte, ich möchte an dieser Stelle abbrechen, weil ich weiß, wer zum allerersten Mal mit diesem Thema konfrontiert ist, ist völlig overload an dieser Stelle. Blutbilder zu lesen ist eine hochkomplexe Geschichte. Ich hoffe, dass ich dir hier einen groben Eindruck geben könnte. Es gibt noch so viele Werte mehr. Ich habe mal ein paar notiert. TNF-Alpha, Interleukin 6, IGF-1. Also gerade die ersten beiden sind Entzündungsmarker. IGF-1 ist das Wachstumshormon sozusagen. Dann Cholesterin-Unterfraktion. Man kann VLDL, man kann letztendlich das SLDL messen. Das sind die ganz dichten Partikel. Die sind hochkritisch für die Gefäßgesundheit. Alle möglichen Vitalstoffe kann man rauf und runter testen. Wichtig finde ich aktives B12, gerade für die, die sich vegan ernähren. Dann ein Aminogramm, ja, finde ich jetzt durchaus okay, aber nicht wahnsinnig wichtig, weil man da sehr selten wirklich richtig brutale Defizite rausliest. Das Gesamteiweiß, das könnte ich noch mitempfehlen, das sollte man einmal messen lassen, kostet auch kaum was, wenn man das als Selbstzahler zahlen muss. Dann antioxidative Kapazität, wie gut ist dein System antioxidativ aufgestellt, damit es eben potenziell oxidative Stoffe eben dann was entgegenzusetzen hat. Mitochondriengesundheit, Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber, Q10 ab 40, also das Coenzym Q10 ab 40 kann man auch mal messen lassen. Du siehst, wahnsinnig. Achtung, wichtig, wer viel misst, misst. Du kannst alles Mögliche testen lassen, wenn du dann einen ganzen Katalog voller Blutwerte hast, das aber nicht einschätzen kann. Dann bringt es dir gar nichts außer Verzweiflung, wenn einige Werte vielleicht außerhalb der Norm sind. Auch wenn es im Moment keine super große Aussagekraft hat, wie du kennengelernt hast. Wenn du dich aber durch dieses Thema, was ich dir heute hier aufgearbeitet habe, durcharbeitest und Stück für Stück das für dich relevant herausziehst, dann hast du einen Riesensprung nach vorne gemacht und ich darf behaupten, dann weißt du sogar zum Teil mehr als viele Ärzte, die sich einfach mit dem Thema nicht beschäftigt haben in der Vergangenheit, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie es nicht müssen, also in die Tiefe, wie ich es hier gemacht habe. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist nicht deren Aufgabe, das ist unsere Aufgabe. Wir sind verantwortlich für die Gesundheit. Wenn du meinst, dass dieses Video einen Daumen hoch verdient hat oder einen Kommentar von dir, dann freue ich mich sehr. Da steckt sehr viel Erfahrung drin. Ich habe es versucht, möglichst übersichtlich und immer noch verhältnismäßig einfach aufzubereiten. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du meine Arbeit wertschätzt und den Podcast einmal bewertest bzw. das Video einmal likest. Du kannst es auch gerne an potenzielle Freunde schicken, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Ich werde unter das Video, in die Shownotes noch einige Links reinhauen. Da kannst du dich durchklicken, wenn du magst. Und jetzt hätte ich gern von dir noch Kommentare zu, was fehlt dir speziell noch an Blutwerten? Vielleicht habe ich irgendwas total Relevantes vergessen. Wenn ich es dann selber in den Kommentaren lese, denke ich, oh ja, stimmt, genau das hat noch gefehlt. Du bringst vielleicht auch schon einiges an Erfahrung mit. Eine andere Frage wäre, hast du schon einen Mangel erkannt durch irgendeinen Bluttest und wie hast du darauf reagiert? Und wenn du reagiert hast, hast du einen Nachtest gemacht und dann war es in Ordnung? Ich denke, das würde auch viele motivieren, sich mit dem Thema noch besser auseinanderzusetzen. Und hast du Erfahrungen mit Ärzten gemacht, gute und schlechte in Bezug auf das Blutbild. Ich weiß auch von vielen Ärzten, die sind hochmotiviert und in ihrer täglichen Flut an Arbeit in ihrer Praxis, weil die hunderte Patienten jeden Tag durchschleusen müssen. Wenn die sich noch auf der Nebenstrecke auf sowas fortbilden, diese Ärztinnen und Ärzte verdienen meinen persönlich größten Respekt. Ich ziehe so tief den Hut und es ist so ein wichtiges Thema. Prävention ist mit Abstand das Wichtigste für die zukünftige Generationen, weil die Krankenkassenbeiträge werden immer teurer, die Menschen werden älter und damit leider auch sind sie länger am Ende des Lebens krank. Das muss von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft mitfinanziert werden. Und je gesünder wir alt werden, desto besser ist es auch im Sinne der Gesellschaft. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.